Detektor FM. Zurück zum Thema.
Das urbane Leben wird immer stressiger. Steigendes Verkehrsaufkommen, mediales Dauerfeuer und Elektrosmog. Oft zitiert wird als Ausweg dann das Bild vom idyllischen Leben auf einer einsamen Insel. Wie das Leben auf einer Hallig wirklich aussieht, das fragen wir jetzt Michael Kliesch. Er leitet die Schutzstation Wattenmeer auf der Hallighoge in der Nordsee. Hallo, Herr Kliesch.
Hallo.
Herr Kliesch, was treibt einen denn auf einer Hallig im Wattenmeer?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich wohne ja schon einige Jahre hier auf der Hallig. Und letztlich ist es natürlich die Landschaft, die mich hierher getrieben hat, die Arbeit für den Naturschutz und bei mir ganz persönlich auch meine Freundin, die von der Hallig kommt.
Ah, so kommt das. Und warum wohnen Sie nicht in der Stadt? Wäre das für Sie überhaupt eine Option?
Ich bin in der Stadt geboren eigentlich, komme aus Bremerhaven, also das Stadtleben ist mir durchaus vertraut, muss aber sagen, dass mir das Halligleben in der Ruhe und Abgeschiedenheit vom Verkehrslärm vor allen Dingen doch sehr viel besser gefällt.
Jetzt hat man ja immer so sehr romantische Vorstellungen vom Leben auf der Hallig. Was fasziniert Sie denn so an der Abgeschiedenheit?
Das Schönste ist eigentlich der weite Blick. Wenn ich so wie jetzt gerade aus unserem Wattenmeerhaus hier herausgucke und über die Hallig gucke, über das Watt und die Nordsee, dann ist der Blick bis zum Horizont möglich. Und das ist doch ein sehr beruhigender Moment, immer diesen weiten Blick genießen zu können. Das hat man in der Stadt nie. Es gibt auch dort schöne Parkanlagen meinetwegen und auch schöne Bauten, aber der Blick ist irgendwo immer verstellt und das ist hier besonders reizvoll.
Kann es nicht auch manchmal ein bisschen einsam werden, wenn zum Beispiel im Winter dann die Touristen ausbleiben?
Das ist sicherlich so, dass der Winter einsam ist und man muss dann wissen, was man mit seiner Zeit anzufangen weiß und das kann natürlich was Berufliches sein. Wir haben hier im Wattenmeerhaus dann immer wieder die Vorbereitung der Saison, die Reparaturen an unserem Haus. Aber man muss auch mit sich selbst im Reinen sein und wissen, was man mit sich selber anfangen will. Und ich genieße das im Winter auch ausgedehnt, mal auf dem Sofa zu liegen und zu lesen oder spazieren zu gehen, ohne dass Gäste da sind. Das ist auch etwas Schönes im Winter.
So einfach wie in der Stadt ist ja die Versorgung auf einer Hallig nicht. Wie sieht denn Ihr Alltag da so aus?
Ja, die Versorgung, das ist sicherlich ein schwieriger Moment auf der Hallig. Wir haben einen gut sortierten Halligkaufmann für die Dinge des täglichen Bedarfs. Aber wenn man mal im Festland gelebt hat, so wie ich das ja jahrelang getan habe, dann fehlt beispielsweise das Einkaufen auf dem Wochenmarkt mit frischen Gemüse und Obstprodukten natürlich. Das ist nicht so einfach. Da muss man sich auch erst daran gewöhnen und das verbinden. Man kann ja auch ins Festland fahren. Wir haben ja eine Fährverbindung. Und dann muss man etwas verbinden, vielleicht der Besuch des Wochenmarktes mit dem Besuch von Freunden oder ein Behördengang mit dem Besuch beim Arzt. Alles möglich, aber eben immer mit etwas höherem Aufwand und mehr Planung verbunden.
Aber Sie machen dann schon ab und zu mal so Ausflüge aus Festland?
Auf jeden Fall. Ich bin dienstlich und meist verbindet man es dienstlich mit dem Privaten dann in der Saison bestimmt alle 4 Wochen für einen Tag auf dem Festland. Und im Winter kann man sich das einteilen, da ist man vielleicht ja, alle 2 Wochen mal einen Tag auf dem Festland oder auch über Nacht mit Besuch, das ist dann leichter möglich.
Nun stelle ich mir das so vor, dass auf einer Hallig wohnen jetzt nicht allzu viele Leute. Wie ist es denn so um den Zusammenhalt der Halligbewohner bestellt? Ist das so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft?
Es ist so, dass die Halligbewohner, wir sind ungefähr 100, natürlich aufgrund der hohen Anzahl von Gästen aus allen Teilen Deutschlands und unterschiedlicher Altersgruppe, eine sehr offene Struktur hat. Der Gast ist der Hauptwirtschaftszweig auf der Hallig und damit muss man natürlich auch offen auf andere Menschen zugehen. Und das erfahren Gäste und auch ich damals, als ich auf die Hallig gezogen bin, eigentlich immer wieder, dass Menschen, die hier länger wohnen, doch sehr offen auf neue Menschen zugehen. Trotzdem ist es aber so, dass es natürlich auch in dieser Abgeschiedenheit eine eigene Lebensweise ist und man zwar offen auf neue Menschen zugeht, aber doch auch schon eigene Vorstellungen hat. Und das mag nicht immer für jeden ganz einfach sein, aber wenn man sich darauf einlässt, dann klappt das gut.
Gibt es denn vielleicht sowas wie einen wöchentlichen Treff, wo sich alle Halligbewohner dann mal wöchentlich treffen? Oder
dazu ist die Hallig zu groß. Bei 100 Einwohnern, auch wenn es wenig sind, 100 Einwohner natürlich, aber da ist so ein wöchentlicher Treff oder ein Treff gemeinsam, das ist dann doch zu groß. Es ist so, es gibt traditionelle Feste auf der Hallig oder größere Geburtstage, runde Geburtstage, wo auch ein großer Teil der Halligbewohner dann da ist, aber so eine Regelmäßigkeit, dass sich nun alle treffen würden, so etwas gibt es nicht.
Sagt Michael Kliesch, er ist Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer und wir sprachen mit ihm über das Leben auf einer Hallig. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Der Frühling, wohl nirgendwo wird er sehnsüchtiger erwartet als auf der Hallig-Nordstrandisch-Moor. 20 Anwohner zählt die kleine Insel. Das Leben wird bestimmt vom Tidenhub. Im Frühjahr wird die sonst so ruhige Hallig laut. Zehntausende Ringelgänse lassen sich dann dort nieder. Überall schwirrt und flirrt es. Lämmer werden geboren. Die Nordsee scheint nicht mehr ganz so grau und trostlos. Johanna Kutsche hat die Hallig besucht und war erstmal falsch gekleidet.
Gastgeberin Ruth Hartwig Kruse hat das Flutlicht angemacht und scheint in sich hineinzuschmunzeln. Muss auch ziemlich lächerlich aussehen, wenn eine Städterin mit hellen Turnschuhen angestiefelt kommt, den Blick ängstlich zu Boden gerichtet, um den Pfützen auszuweichen. Kinder, Gepäck und Städterin werden auf die Lorenbahn verfrachtet, die wie eine motorisierte Draisine aussieht. Und auf geht es. Erst den Deich hoch, dann auf dem Damm zur Hallig und von der Lorenbahn auf den Traktor zur Norderwarf. Das bisschen Watt und die kalte Nordseeluft beginnen zu wirken. Meine Finger sind eiskalt, aber mein Gemüt ganz ruhig.
Also es ist so, dass man auf der Hallig erstmal gerne wohnen muss. Aber andererseits, ich erlebe das ganz oft, wenn wir Besuch haben. Die sagen dann immer, mein Gott, bei euch ist ja mehr los als bei uns. Einfach im Sommer haben wir den Tourismus. Und auch sonst, es kommen auch Leute mal einfach so übers Watt gelaufen, die dann zum Kaffee zu Besuch kommen. Ist schön, wenn wir auch mal alleine sind. Also es ist, hier weiß Gott, nicht einsam.
Am Morgen rasen rund um die Warft ein paar Schafe. Die Lämmer springen wild und ausgelassen umher, fast wie Fohlen. Lärchen zwitschern über den Wiesen, Austernfische. Hobbyornithologen hätten ihre helle Freude. Die ersten Ringelgänse sind da. Sie sind gut zu erkennen. Dunkel, ungefähr so groß wie Enten und unglaublich schreckhaft. Besonders gut verkaufen aber lassen sich die Schäfchen. Ein Lamm von der Hallig wird als biologisches Salzwiesenlamm vermarktet und gilt als Delikatesse. Überhaupt, bio- und artgerecht sind Begriffe, die hier überflüssig sind. Es dürfen sowieso nur so viele Tiere auf der Hallig sein, wie auch auf die Warften passen. Die Schafe würden sonst schlichtweg ertrinken, wenn bei Flut die Hallig überschwemmt wird. Nur die Warften ragen dann noch aus dem Wasser. Grüne Hügel mit roten Häusern obendrauf.
Diese Damen wollen mich
du hast doch keine Angst.
Die Schule sieht aus wie ein normales Wohnhaus. Nur, dass die Anhöhe zur Warft hinauf von kleinen Fahrrädern gesäumt ist. Gut, eigentlich nur von 4 Fahrrädern. Denn Lehrer Erk Lorenzen unterrichtet 3 Schüler und eine Vorschülerin, die gerade draußen herumtoben.
So, und wichtig ist natürlich, dass man selber dann persönlich so strukturiert ist, dass man auch Lust dazu hat, das zu machen. Ich bin ja hier ganz alleine. Ich bin ja auch Schulleiter, ich bin ja mein eigener Chef. Es gibt niemanden, der mir bildlich gesprochen jetzt in den Hintern tritt und dafür sorgt, dass ich eben das mache, was notwendig ist.
Eine schwierige und unterschätzte Aufgabe. Auf der Hallig wird schon gewitzelt, der Lehrer bekäme bald richtig viel zu tun, wenn zusätzlich zur Vorschülerin Zoe im nächsten Jahr auch die Nächstschülerin eingeschult wird. 5 Schüler hätte er dann. Und dabei ist es eine heterogene Lerngruppe, die Lorenzen zu unterrichten hat. Während Erik Mathematikaufgaben der 3. Klasse löst, recherchieren Ann-Kathrin, 6. Klasse und Hendrik, 5. Klasse, im Internet.
Die Normalsituation ist, ich bin der Einzige in dieser Klassenstufe. Ich habe meinen eigenen Lernplan. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist eben, dass der Mitschüler fehlt. Ich merke gar nicht, dass ich langsam bin, denn da ist ja keiner, der schneller fertig ist. Der Vorteil ist natürlich, dass die Lernprozesse passgenau sind. Insofern ist das Lernen dann an einer Hallig-Schule häufig wesentlich effektiver.
Das lästige 45-Minuten-Modell gibt es hier nicht. Manchmal lernen die Schüler 2 Wochen Biologie, bis der Abschnitt abgeschlossen ist und ein anderes Fach an die Reihe kommt. So harmonisch das Schulleben wirkt, die Kinder können maximal den Hauptschulabschluss erreichen. Und was ist der heutzutage noch wert? Die Eltern haben für die Kooperation mit einer Realschule gekämpft. Alle paar Monate gehen die Hallig-Schüler nun testweise 2 Wochen auf die Realschule, um dann mit 14 ganz zu wechseln.
Ich finde es also wichtig, dass erstmal die Kinder von der Hallig runter sind, dass sie auf dem Fest dann eine Ausbildung machen und dann bewusst auch zurückkommen. Weil ich denke, sonst hat man irgendwann das Gefühl, man hat was verpasst. Und das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann.
Die meisten Hallig-Kinder wollen zurückkommen. Aber Raum und Arbeitsmöglichkeiten sind begrenzt. Jeweils das älteste Kind übernimmt die Warft. Die Frauen kümmern sich um die Landwirtschaft und den Tourismus. Die männlichen Halligbewohner arbeiten im Küstenschutz.
Das Wasser würde auch faktisch mit mehr Wucht, mit mehr Dynamik auf diese Seedeiche draufbrettern. Die kann man auch nicht beliebig hochbauen. Dadurch, dass die Halligen da sind, gibt es eben auch nur eine begrenzte Wasserhöhe.
Deshalb sind die Halligen so wichtig für den Küstenschutz. Sie schützen das Festland. Neben der Arbeit der Küstenschützer aber spielt auch die Flut selbst eine Rolle.
Wir wollen das Wasser und die Überflutung haben, weil die Hallig nämlich auf diese Art und Weise durch diese Sedimentierung langsam Stück für Stück aus dem Wasser herauswächst. Es gibt also Untersuchungen, die Universität Göttingen führt das hier etwa durch, dass im Jahr etwa 0,5 Zentimeter pro Jahr Auftrag erfolgt.
Wie es hier bei Sturmflut aussieht, kann ich mir gerade kaum vorstellen. Die Sonne ist rausgekommen. Ich verlasse die Schulwarft und mache mich auf den Weg, die Hallig zu erkunden. 10 Minuten bin ich unterwegs, dann stehe ich schon in der Nordsee. Noch einmal 15 Minuten zurück und ich stehe wieder in der Nordsee. Die Hallig ist eben gerade einmal 800 Meter breit und 2,5 Kilometer lang. Im Herbst, bei Sturmflut, ist davon nicht mehr viel zu sehen.
76 sind hier nämlich die Fenster eingeschlagen. Da in der Ecke hatten die Kinder noch ein Aquarium. Da lagen die Fische auf dem Sofa. Die waren aus dem Aquarium rausgespült. Also das war furchtbar, wie das sehr aussah.
Frieda Kruse ist 1926 geboren und hat ihr ganzes Leben auf der Hallig verbracht. Die Flut von 76 war für die Hallig noch schlimmer als die große Flut 1962, als in Hamburg die Deiche brachen und über 300 Menschen starben. Auf Nordstrandeschmoor ist bei den Fluten noch nicht einmal ein Schaf ums Leben gekommen. Die Einwohner kennen sich mit dem Meer und seiner Kraft aus. Für Frieda Kruse sind die heutigen Verhältnisse sowieso ein Luxus.
Ich bin auch öfters an einem Tag nach Britze zum Zahnarzt und wieder zurückgelaufen. Morgens dann los, dann war über Tag die Flut und dann, wenn die Ebbe wieder war, zu nach Hause. Da habe ich gesagt, das sollte man heute mal einen jungen Menschen vorschlagen, zu Fuß nach Britze und zurückzulaufen. Der würde doch lieber sonst was, der würde lieber verhungern, glaube ich.
Heute ist dank Motorlore und Gefrierschränken so manches einfacher.
Ja, also auf einer Hallig hält man schon also Wintervorrat, damit man also auch mal 14 Tage, 3 Wochen ohne Versorgung auskommen kann. Fleisch wird eingefroren, weil wir das auch aus unserer eigenen Produktion nehmen. Dann wissen wir wesentlich, wo es herkommt. Und ja, Gemüse, sowas hat man eben auch in der Truhe. Also wir haben 3 riesengroße Truhen, die immer gut gefüllt sind im Winter.
Mein Vorrat dagegen geht zur Neige. Es wird Zeit, wieder aufs Festland zu gehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.